Ich habe Dieter Bohlen auf der Bühne, auch in einer Fernsehsendung, das Mikrofon weggenommen mit der Begründung, er würde viel zu viel über sich selbst reden. Disco.
Herzlich willkommen zu Disco 80, dem besten Podcast über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast, der hat natürlich noch Haare im Gegensatz zu uns. Und zwar unser heutiger Gast war bei Bayern 3 der Nachfolger von Thomas Gottschalk. Er hatte beim ZDF seine eigene Musikshows, hat in den Kultfilmen Verschwende deine Jugend und Fraktus sich selbst gespielt. Und ihr ahnt es natürlich schon, er war der erste Moderator von Formel 1. Und in der ersten Sendung hat er sich mit folgenden Worten selbst angekündigt. Eigentlich sollte hier ein Dackel sitzen, aber der Produktion war die Hundesteuer zu teuer. Also haben sie mich genommen. Willkommen, ja. Peter Illmann.
Ich werde wenig meine Gage. Hallo Thomas, hallo Christian. Servus, hallo.
Hallo. Ja, ich habe mir den nochmal angeschaut, die erste Folge. Und ich muss sagen, das war schon ein sehr cooler Einstieg, den du da hingelegt hast, ne?
Ja, also aus der heutigen Sicht hätte ich, glaube ich, einen anderen gewählt, aber das war meine erste Moderation für Formel 1. Da war ich auch natürlich hypernervös und wusste gar nicht, wie soll ich jetzt was sagen. Insofern war das schon okay, aber die wird immer gern als Beispiel rangezogen für Formel 1 und ein paar bessere Moderationen habe ich dann schon gemacht.
Genau, das glaube ich, aber ich fand diesen Mut zu haben, ne, sich so ein bisschen in die Ecke zu stellen. Und ich meine, das war nun mal Formel 1, war in den 80er Jahren die Musik. Sendung, wer dort war, ja, da hat jeder drüber geredet. Wir saßen alle vorne dran und haben uns das angeschaut, obwohl ja nicht jeder Titel, der da lief, uns gefallen hat, weil das waren nun mal die Charts. Ja, das hat man dir ja auch angehört, dass nicht jeder Titel, der da lief, dir gefallen hat. Das fand ich dann immer auch sehr charmant, dass man so ein bisschen, oh ja, da, guck mal.
Das habe ich auch versucht, immer beizubehalten, dass ich meine Meinung sage und nicht immer nur sage, alles ist super, toll, Wahnsinn, wie man das ja heute von diversen, gerade Fernsehshows auch kennt. Das ist alles immer der absolute Wahnsinn, das absolut Tollste. Ich finde, man kann auch mal sagen, ja, mein Geschmack ist nicht. Warum nicht?
Ja. Aber das zog sich auch irgendwie wie so ein roter Faden durch deine Karriere. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin so ein bisschen neidisch, weil ich hätte diesen Job natürlich auch gerne gehabt damals. Ich war aber viel zu jung. Aber ich war schon ein bisschen neidisch. Ich dachte, ach, das könnte ich ja eigentlich auch. Aber wenn ich mir das im Nachgang betrachte, du hast ja echt ein paar Sachen rausgehauen, wo ich echt denke, Respekt, Respekt, Respekt. Ein Beispiel, dass du tatsächlich auch gesagt hast, also Modern Talking für Arme. Ich weiß gar nicht mehr, zu wem du das gesagt hast. Bad Boys Blue
war das? Das war Bad Boys Blue, genau. Ja, richtig, richtig. Tut mir im Nachhinein leid, weil wird ja auch älter und ein bisschen verzeihender, weil ich habe die Jungs ja dann danach nochmal getroffen, Jahre später. Und da dachte ich, mein Gott, was hast du denen jetzt angetan? Aber das ist ja immer einfacher, so über Leute so ein bisschen herzuziehen, wenn sie selbst nicht da sind. Nicht? Wenn die neben mir gestanden hätten, hätte ich das wahrscheinlich so nicht gesagt. Aber ja, mein Gott, die meisten Sachen, die ich gesagt habe, waren tatsächlich relativ spontan. Also ich habe da nicht im Kämmerchen gesessen und vorher überlegt, Mensch, was sagst du jetzt, das möglichst witzig ist. Und darum sind die Moderationen sehr divers. Einige sind wirklich lustig, ja. Einige sind einfach nur platt und einige sind langweilig. Gibt's alles.
Aber genau das hat's ja auch ausgemacht, weil wir haben damals da gesessen und Modern Talking scheiße gefunden, weil man musste Modern Talking damals scheiße finden.
Ja, genau.
Und Bad Boys Blue fand ich genauso scheiße und dachte, Respekt, genau das hätte ich auch gerne mal gesagt.
Also, ja.
Und da waren einige Sachen dabei, wo du dir hast einfach mal gegönnt, deine Meinung kundzutun. Und das war sehr erfrischend und hat echt Spaß gemacht. Also muss ich tatsächlich sagen, Respekt.
Dankeschön.
Und das war nicht so wie heute, dass die Redaktion dir deine Texte schreiben würde, so wie ich das jetzt eben rausgehört habe, ne? Sondern du hast da selber und kam dann hinterher einer und hat zu dir gesagt, sag mal Peter, da hast du jetzt einen rausgehauen, da kriegen wir wieder einen Leserbrief oder wie war das?
Ja, natürlich, da gab es jede Menge, aber die Redaktion wusste ja gar nicht, was ich sage. Ich habe das tatsächlich manchmal 5 Minuten vorher mir überlegt und dann gesagt. Und da das Team um die Produktion ein sehr junges Team war, war denen das sowieso recht. Die waren eher noch extremer drauf als ich. Natürlich gab es da Proteste, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, über Lee Mal mal irgendwas nicht ganz positiv gesagt habe, dann haben die Fans sich aufgeregt. Und bei den Schlagern natürlich sowieso. Aber das war man gewöhnt und das hat man auch geschluckt. Und das hat auch der damalige Produzierende in der WDR alles abgefangen, also war überhaupt kein Problem. Ne.
Okay. Und jetzt musst du natürlich erzählen, wie bist du überhaupt zu Formel 1 gekommen? Ne?
Das steht alles in meinem Buch.
Ja, aber die Geschichte musst du unbedingt nochmal den Leuten erzählen, die das Buch jetzt noch nicht gehört oder gelesen haben, weil ich habe es selber tatsächlich komplett durchgehört und ihr müsst euch das anhören, liebe Leute. Das ist ganz, ganz großes Kino und viele Geschichten gibt's wirklich nur da zu hören. Und der Peter hat was zu erzählen, das kann ich euch versichern.
Ja, mein Gott, also ich plaudere nicht die Geheimnisse aus, wie Whitney Houston, weiß ich, was gemacht hat. So schlimm wird's nicht, aber das Buch habe ich ja deswegen auch geschrieben, weil viele Leute gesagt haben, das ist doch hochinteressant, warum schreibst du das nicht mal auf? Und dann habe ich es halt irgendwann mal gemacht. Und auf die Frage zurückzukommen, zu Formel 1 bin ich wie auch zum Bayerischen Rundfunk radiomäßig eigentlich sehr zufällig und ja, nicht durch Zufall, aber ich habe es nicht forciert und nicht geglaubt, weil es gab ja damals den Begriff Casting nicht, aber dann hatte natürlich sehr viele Leute eingeladen, weil man diese Musiksendung machen wollte, von der noch niemand so richtig wusste, ob sie gut wird, erfolgreich wird, keine Ahnung. Und insofern war ich einer von vielen und bin einfach hingegangen und habe so wie im Radio für die Kamera das erzählt, bin wieder nach Hause gegangen und das war's eigentlich und ich habe nie im Leben gedacht, dass da jemand sich irgendwie nochmal meldet, denn die übliche Antwort, wir melden uns, kennt man ja. Und dann hat eben tatsächlich der Produzent Andreas diesmal angerufen und hat gesagt, ja, wir machen zusammen die Sendung, du wärst ganz groß. Und ich habe nur gesagt, ja, schauen wir mal. Und der dachte, ich würde im Dreieck ticken, aber ich habe das alles nicht so richtig ernst genommen und war relativ gelassen, das stimmt schon. Ja, wenn man heute überlegt, was es heute an Castingshows gibt und was Leute alles anstellen, um überhaupt da irgendwie reinzukommen, erfolgreich zu sein, das war schon damals eine andere Zeit, aber Fernsehen natürlich auch was sehr Besonderes. Da hat nicht jeder gedacht, er könne das mal eben schaffen, sondern das war so abseits der Norm, dass auch ich nicht damit gerechnet habe, dass ich da jetzt ausgerechnet Moderator werde.
Obwohl du ja bei Bayern 3 dann da schon, sag ich mal, als Nachfolger von Thomas Gottschalk hast ja schon ein gewisses Standing gehabt, ne?
Ja, natürlich, aber eben audiomäßig, ne? Da war ich ja nicht zu sehen und insofern war das ganz angenehm. In Bayern lief das sehr gut, natürlich, ja klar. Und ich habe auch mal ein Buch geschrieben, ich habe Thomas Gottschalk wirklich eine Menge zu verdanken. Nicht, dass er mich irgendwie protegiert hat, aber er hat mir halt eine gewisse Sicherheit gegeben und hat mir immer wieder gesagt, sei du selbst und sag das, was du sagen möchtest. Und in dem Sinne auch, was wir vorhin besprochen haben, auch wenn du mal was nicht gut findest, dann sag's halt. Mhm. Punkt aus. Und nicht einfach immer nur alles toll und alles schön finden. Und das verdanke ich ihm und da bin ich auch sehr froh.
Ja, du hast deinen Rat ja auch beherzigt.
Ja, irgendwie schon. Damals war das ja noch was Besonderes. Na, da ging es ja wirklich ein bisschen formeller zu, auch in Radiostationen, von wegen, guten Abend, meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Und ich finde das ja ein bisschen, ja, wie soll ich das nennen, aber witzig, dass das ja ein bisschen zurückgekommen ist, wenn man das mal genau überlegt. Nicht, wenn ich heute Fernsehshows sehe, ich will jetzt keine Namen nennen, dann ist das ja eigentlich so wie früher. Da wird dann auch wirklich mit lachendem Gesicht jeder Song und jeder Interpret als der absolute Superstar und noch nie da gewesen. Und denke ich mir, meine liebe Leute, das hatten wir alles schon mal, weil bei Peter Frankenfeld und was ich weiß, der überhaupt noch witzig war, gut. Aber diese großen Shows sind heute ein bisschen ähnlich geworden und auch beim Radio erlebe ich das ja dauernd. Das ist ja alles formatiert und da wird also die eigene Meinung eigentlich gar nicht mehr gefragt, sondern das muss alles stromlinienförmig sein und alles ist super, alles ist toll und hier ist der nächste Wahnsinnshit. Und wenn man das nicht macht, und darum bin ich froh um meinen Sender 8080s, weil da habe ich tatsächlich ziemlich viel Freiheit, das zu sagen, was ich will. Und das tue ich auch. Natürlich gibt es da auch manchmal Sachen, wo ich sage, naja, das ist ja ein bisschen sehr viel Promotion, aber es ist ein Privatsender. Aber ich mache das unheimlich gerne, weil da wird mir nichts in den Weg gelegt, während das bei Öffentlich-Rechtlichen zum Teil heute schon anders ist. Da wird genau drauf geachtet, welches Wort du sagst und welches Wording überhaupt verwendet wird und so weiter und so weiter. Und das bin ich nie gewohnt gewesen und Gott sei Dank musste ich es auch selten machen, nur ab und zu mal.
Was für ein Konzept verfolgt ihr da? Ich meine, es ist ein 80s-Konzept, gar keine Frage. Was macht euch da besonders oder was erwartet den Hörer da?
Ja, das ist eigentlich das Ding, weshalb ich auch überhaupt da hingegangen bin, weil ich habe auch, als ich da anfing, vorher gesagt, 80s, ja, 80er Sender, ja gut, mein Gott. Aber das wirklich Besondere, und das ist auch der Unterschied zu vielen anderen Sendern, die sehr viel 80er spielen, es ist kein Retro-Sender in dem Sinne, sondern es ist ein Sender, der 80er-Musik spielt. Nicht alles, aber viel aus den 80ern, und trotzdem ein Sender ist, der heute da ist, also der auch up-to-date ist und der auch eine Sprache spricht, wie man sie heute wirklich spricht, und der nicht dauernd sagt, ach, wie schön war das denn früher, und auch mit den Schulterpolstern. Ich kann es ja bald auch nicht mehr hören, weil ich meine, ich liebe die 80er, aber man muss ja auch nicht das verklären und immer wieder sagen, ja, wie toll war es. Nein, das tut 80s nicht, sondern wir spielen die Musik, aber sind absolut jetztig, wenn ich das mal so sagen will.
Ja, das ist auch unser Ansatz auch für einen Podcast, zu sagen, ja, okay, wir haben die Zeit erlebt, wir haben sicherlich einen ambivalenten Blick auf die 80er. Es war vieles natürlich spannend damals. Ich persönlich finde die Musik, die man damals gemacht hat, um einiges stärker als in den Jahrzehnten danach. Mhm. Aber es war unglaublich viel Mist und unglaublich viele Dinge, wo man sich heute denkt, ja, wie kann das funktioniert haben? Und ich glaube, da so einen offenen Blick drauf zu haben und einfach zu sagen, wie man das empfunden hat, ist schon etwas, was ja den Leuten auch gut tut, weil im Nachhinein wird ja immer alles verklärt. Alles war immer toll.
Ja. Es war nicht alles toll, aber es war natürlich, das sage ich auch immer auf die Frage, was machen die 80er aus? Es war eine insofern andere Zeit, als dass ich finde, das optimistischere Lebensgefühl war da, weil man hat immer geglaubt, es geht weiter nach vorne. Also alles wird freier, toleranter. Und das war eigentlich mein Lebensgefühl in den 80ern, dass ich so gedacht habe, ja, das geht auch immer so weiter. Und dass es heute nun überhaupt nicht so ist, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Leute sich so ein bisschen in die Zeit zurücksehnen, weil heute haben wir ja tatsächlich das Gegenteil. Wenn man Russland sieht und Schwule werden diskriminiert und weiß ich, was alles passiert, Religionen sind auf einmal wieder wichtig und von den Rechten will ich gar nicht reden. Das alles gab es tatsächlich in den 80ern nicht, und insofern, wenn man das mit in die Waagschale wirft, dann war es tatsächlich vielleicht eine etwas leichtere oder einfachere Zeit, trotz der Probleme, die wir hatten.
Ja, aber es ist ja auch in den vielen gesellschaftlichen Angelegenheiten der Zenit erreicht worden. Ja, und es geht alles ein bisschen rückwärts, glaube ich, jetzt gerade. Ne? Also wir entwickeln uns zurück, wenn wir so Länder wie Polen sehen oder in
nicht mehr. Gott sei Dank.
Aber wo sich wirklich Sachen dann halt auch jetzt jahrelang irgendwie in die völlig falsche Richtung irgendwie zurückentwickeln, das ist aber irgendwie auch wieder so eine Challenge. Die Leute müssen dann sich die Freiheiten neu erkämpfen. Eigentlich ganz cool, aber meistens geht das ja nicht ohne komische Hürden ab, ne?
Ja, nur wenn man sich die Freiheit wie in Russland erkämpfen muss mit jahrelangem Knast, ist das ein sehr hoher Preis. Ja. Und da bin ich froh, dass es bei uns in Deutschland Gott sei Dank anders ist, obwohl ich längst nicht mit allem einverstanden bin, was heute passiert. Also Stichwort Gender ist ein sehr wunder Punkt bei mir, den müssen wir jetzt nicht besprechen, aber da bin ich tatsächlich eher auf der etwas konservativeren Seite. Aber ansonsten bin ich froh, in Deutschland zu sein, weil diese Probleme haben wir Gott sei Dank hier nicht.
Ja, aber jetzt habe ich noch direkt eine Frage zu. Du hast vorhin gemeint, dass du die 80er als relativ diskriminierungsfrei empfunden hast. Wir hatten in der dritten Staffel am Anfang den Steve Blame von MTV, der eben uns erzählt hat, dass es für ihn als schwuler Mann extrem schwierig war in den 80er Jahren und er beinahe deswegen auch bei MTV rausgeschmissen worden wäre und so weiter, und er das als sehr diskriminierend empfunden hat, und heute würde er es nicht mehr so empfinden. Wie siehst du das?
Also ich kann das ja nur aus meiner Sicht sagen. Also ich glaube nicht, dass ich rausgeflogen wäre, wenn ich gesagt hätte, dass ich schwul bin. Ich habe es nicht gesagt, aber das lag an mir, weil ich einfach ein bisschen zu verklemmt war und mir ausmalte, ja, vielleicht ist das ja nicht so gut und so weiter. Hätte ich den Mut gehabt, und das ist meine eigene Sache, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen. Also ich habe in dem Sinne diese Diskriminierung nicht mitbekommen. Allgemein gesehen, natürlich hatten wir diese Probleme, was dann AIDS betraf und was Vorurteile betraf, die dann wieder hochkamen. Natürlich war das eine ganz schwierige Zeit, das ist richtig. Und insofern sage ich ja, bin ich froh, dass wir heute in Deutschland leben, wo das alles sehr viel offener und freier ist. Aber ich persönlich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Nachteile gehabt habe, und ich glaube, ich hätte auch keine gehabt. Also ich habe das ja damals bei meiner Kollegin Steffi Tücking, die leider nicht mehr unter uns ist, als ich mich da sozusagen unfreiwillig geoutet habe, da hat sie gesagt, oh mein Gott, das wusste ich doch sowieso schon ewig. Also ich glaube, das wussten schon einige wollten es aber auch nicht wissen, wie die Zeitungen. Die hätten es natürlich wissen können, wenn sie mal ein bisschen nachgefragt hätten. Ich habe ja auch das nicht irgendwie ganz großes Geheimnis draus gemacht, aber so freiwillig preisgegeben habe ich es nicht, das stimmt.
Ja, muss man ja auch nicht.
Ist ja,
Ist auch einer meiner Lieblingsgeschichten, dass die Bild-Zeitung dich ja quasi geoutet hat.
Ja. Das ist also auch unfreiwillig, weil ich wollte eigentlich nur mein schönes CD-Album meiner schönsten Hits sozusagen, oder Hits waren es ja gar nicht, bösen Songs, etwas promoten, und daraus haben die dann diese Outing-Story gemacht. Und ich war erst stinksauer, weil da eben mein Vater, der gestorben war, auch noch irgendwie mitzitiert wurde, dass er es nicht gewusst hätte. Und da war ich wirklich stinksauer, weil es sah ja wirklich so aus, als wenn ich das so propagiert hätte und sozusagen auf dem Tod meines Vaters auch noch aufbauend irgendwie Promotion machen wollte. Und das hat mich tierisch geärgert. Alles andere dann nicht, weil es ist tatsächlich so, dass es dann sehr viel einfacher war. Ich musste also nie mehr irgendwie, weiß ich nicht, was nicht sagen. Es war einfach klar und deutlich. Und das hätte ich natürlich viel früher machen müssen. Das sagt jeder, der sich so geoutet hat, außer im Fußball. Und das stimmt auch. Und insofern... Nein, insofern kann ich der Bild am Sonntag nur dankbar sein.
Ja, also typisch halt.
Ja, genau. Es interessiert die Story, aber nicht die Personen da hinten, die sind quasi, ne, egal.
Ja, aber wie ich auch geschrieben habe, ich habe die Bild-Zeitung ist da harmlos, die FAZ war mal viel schlimmer. Die hat mich also richtig in die Pfanne gehauen und da war ich richtig stinksauer. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da habe ich für die Grünen mal eine Moderation gemacht, als ich relativ wenig Fernsehen und so weiter hatte, und dann war ein Journalist von der FAZ, und ich dachte, ach ja toll, dass die dich interviewen wollen. War wahnsinnig nett und hat mich gefragt und was so ist und so weiter, und war ein unheimlich nettes, tolles Gespräch, und der Artikel war dann dementsprechend Peter Illmann am Ende, jetzt muss er sogar für die Grünen moderieren, sonst hat er ja anscheinend nichts mehr, und da war ich wirklich stinksauer und habe dann bei der FAZ eben angerufen tatsächlich, weil ich so sauer war, gesagt, was soll denn das, und dann waren die so arrogant, gesagt, manche Leute wären froh, wenn sie überhaupt in der FAZ erwähnt werden. Also bitte, was wollen Sie? So kann man auch sein. Also nichts gegen die Bild-Zeitung. FAZ ist auch nicht unbedingt besser.
Was für ein Arschloch-Journalist. Oder bitte, schick das an meinen Rechtsanwalt, die Klage mit dem Arschloch. Er ist ja nicht zu fassen. So, wir sind jetzt voll schon in das Gespräch reingeschlittert. Dabei stellt sich jeder bei uns erstmal mit seinen zwei Wahrheiten und einer Lüge vor. Ja. Das müssen wir jetzt noch schnell nachholen, damit wir das am Ende des Podcasts auflösen können. Dann kannst du mal kurz deine zwei Wahrheiten und eine Lüge erzählen, natürlich ohne zu sagen, was Wahrheit und Lüge.
Erst die Wahrheit? Nein, ich weiß. Ja, genau. Also, dann fange ich mal an. Ich habe in meiner Fernsehsendung PET Whitney Houston aus Versehen als ihre Cousine Dionne Warwick angekündigt. Ja. Zweites, ich habe meine gesamte Plattensammlung tatsächlich vor einiger Zeit für einen wohltätigen Zweck versteigern lassen und jetzt ist nichts mehr da. Und das Dritte, ich habe Dieter Bohlen auf der Bühne auch in einer Fernsehsendung das Mikrofon weggenommen mit der Begründung, er würde viel zu viel über sich selbst reden.
Okay, wir sind gespannt. Ich sehe zumindest auf dem Bild, was wir hier sehen, ihr Podcast-Hörer natürlich nicht, sehe ich zumindest keine Platten. Also wir sind gespannt und lösen es dann.
Ja, schauen wir mal.
Ja, du bist ja in Dortmund groß geworden. Wie war das denn in Dortmund in den 80ern? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
In den 80ern war ich ja schon nicht mehr da. Da habe ich ja schon in München gelebt, weil ich dort Zivildienst gemacht habe. Ich war eigentlich mehr in meiner Kindheit, also 70er und so weiter, war ich natürlich in Dortmund. Und ja, wir haben ja eben auch schon kurz mal darüber geredet. Dortmund hat sich natürlich unheimlich verändert. Also ich habe damals als Kind da glückliche Kindheit gehabt, keine Frage. Bin sogar in der Dreifaltigkeitskirche getauft worden, die als Geburtsstätte Borussia Dortmunds gilt, das muss man dazu sagen. Heute ist diese Kirche leider immer geschlossen, immer wenn ich da bin, aber ist eine andere Sache. Und Dortmund war damals noch nicht die Fußballstadt, sondern es war eine auch Fußballstadt. Es war vor allem die Bierstadt Nummer 1 in Deutschland, in Europa. Und es gab so viele tolle Sachen. Es gab die Oper und Dortmund war vielfältiger als heute. Und wenn ich heute nach Dortmund komme, sehe ich eigentlich nur noch Schwarz-Gelb. Bei allem Respekt für Borussia Dortmund, aber ich finde, Dortmund hat mehr verdient und da könnte man viel mehr machen, weil es ist eine unheimlich bunte und auch kulturell durchaus wertvolle Stadt. Und das wird alles so ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Es geht nur noch um Fußball. Du kannst ja ein Restaurant Borussia-Teller bestellen oder was auch immer. Was anderes gibt's ja da gar nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen schade. Und das ist zum Beispiel in München anders. Da gibt's Bayern München, was ja auch ein wichtiger Verein ist, aber die bestimmen nicht das Stadtbild von München. Und das ist der Unterschied. Unterschied zu Dortmund und das finde ich schade, weil das muss eigentlich nicht sein.
Du hast jetzt eben ja gerade gesagt, dass du damals Zivildienst gemacht hast. Das war ja damals nicht so einfach, als ich gemacht habe. Da gab es nur noch das schriftliche Verfahren. Mhm. Aber alle, die etwas älter sind, die haben ja da noch richtig vor Gericht und so weiter antanzen müssen. Wir hatten also schon einige auch im Podcast, die teilweise nach Berlin sind oder die total verweigert haben oder sich versteckt haben vor der Einwohnung.
Mhm. Ja. Ja.
Wie war das denn bei dir?
Vor Gericht war ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber es gab so eine Art Anhörung, gab es schon. Ja. Und es mussten, glaube ich, einige Personen auch irgendwie mal ihre Meinung sagen. Mein Vater zum Beispiel. Mhm. Und das fiel ihm nicht so ganz leicht, weil mein Vater war nun, weiß Gott, kein Fan der Armee. Aber er war selber bei der Armee und dachte eigentlich, ja, das gehört schon dazu und das tut auch nicht schlecht. Aber ich habe mit ihm geredet und er hat dann tatsächlich auch geschrieben, dass er glaubt, dass ich dafür wirklich nicht geeignet bin. Ja. Und da gab es ja damals auch diese irrwitzigen Fragen immer, was würden Sie tun, was weiß ich, wenn ein Schiff, ein kleines Boot in Seenot ist und Sie können sich selber retten und eine Frau ist noch an Bord und wenn Sie die retten, gehen Sie beide und irgendwie sowas. Und auf solche Fragen kann man ja nur antworten, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Mhm. Und damit ist die Frage entkräftet und so ähnlich habe ich das auch gemacht und es hat anscheinend dann auch gereicht, weil ich meine, es ist aus der heutigen Sicht ein absurdes Verfahren natürlich gewesen, klar.
Und das war in Bayern nicht besonders schlimm. Ich habe mir das jetzt so gedacht, dass Sie da...
Nein, das war ja noch in Dortmund. Und habe dann
den Zivildienst dann in Bayern.
Genau, ich habe dann gedacht, das ist die Chance, vielleicht auch mal woanders hinzugehen für ein, zwei Jahre. Und München kannte ich nicht besonders gut, aber es hat mich immer gereizt wegen Oktoberfest. Ich dachte, ach, da muss man mal hin. Und ich dachte, das ist auch weit weg, dann bist du ein bisschen abgenabelt. Und deswegen habe ich mir, das ging damals, tatsächlich diverse Zivildienststellen rausgesucht, die in Frage kommen könnten. Und bin dann nach München gefahren und habe mir die alle angesehen und mit denen geredet. Und letztlich blieb dann halt das Kloster übrig, wo ich dann tatsächlich meinen Zivildienst abgeleistet habe. Und das war nicht das Schlechteste, weil es hochinteressant war. Und ich habe interessante Menschen kennengelernt, wie Abt Odilo Lechner, der damals die Abtei St. Bonifaz in München geleitet hat und das Kloster Andechs dazu. Das Andechser Bier kennen ja vielleicht einige. Und das war eigentlich eine schöne und sehr interessante Zeit, muss ich sagen. Und ich bereue das auch gar nicht. Und dass ich dann in München geblieben bin und dann Radio gemacht habe, das war ja alles überhaupt nicht geplant, sondern ich dachte, naja, ein, zwei Jahre, dann bist du wieder zurück.
So, meine lieben Hörer, merkt ihr was? Die Dreifaltigkeitskirche in Dortmund ist mittlerweile geschlossen. Und Peter hat sich schön verpisst nach München,
um
ein Kloster zu machen. Zufall?
Nein. Die ist ja nicht immer geschlossen, aber immer wenn ich da bin, weil ich wollte wirklich aus Reminiszenzgründen, weil ich war da, ich bin jetzt kein tief katholischer Mensch, aber ich habe da meine Kindheit natürlich verbracht und wollte immer mal wieder in diese Kirche gehen, einfach um zu sehen, wie ist es da jetzt. Und jedes Mal ist die Kirche zu. Und weiß nicht, wann die mal aufmacht. Schönen Gruß nach Dortmund.
Ich mach mich da mal schlau. Ich schicke die Öffnungszeiten.
Ja, genau.
Du bist ja relativ bald nach Formel 1, du hast ja 67 Sendungen gemacht, von April 83 bis Dezember 84 bist du dann zum ZDF gewechselt. Wie ist denn das so angekommen beim WDR?
Gar nicht gut. Nee, das war das Schlimmste, was man machen konnte. Damals waren die ja noch hoch verfeindet. Ja. Und das ist auch wieder Gottschalk. Also der kommt in meinem Leben ja, wie auch in meinem Buch steht, der kommt ja auf jeder 20. Seite vor, weil er irgendwie immer meine Wege gekreuzt hat oder ich seine, genauer gesagt. Und in dem Fall war es auch so. Ich habe den öfter getroffen und habe gesagt, ach Mensch, Formel 1, das ist eine tolle Sendung. Aber ich würde so gerne mal so Live-Sendungen machen, so ein bisschen was anderes. Und dann sagt er irgendwann, ja du, das ZDF wird das gerne mit dir machen, ich bringe euch mal zusammen. Und dann ist das alles so passiert und ich habe das dann erst stillschweigend, ich musste das stillschweigend natürlich drüber bewahren und der WDR war stinksauer, also wirklich, kann ich ja auch verstehen irgendwie. Ich habe ja 67 Sendungen sind ja gar nicht so viel, nicht? Also das danach wurden die Verträge auch in dem Sinne geändert, als dass da, glaube ich, nur noch Jahresverträge gemacht wurden. Ich hatte ja einen Endlosvertrag und der Produzent Andreas sagte mir noch vor einiger Zeit, Peter, du hättest das ewig machen können, bestimmt noch ein paar Jahre, weil wir hätten dich nie weghaben wollen. Ja. Und das hat mich zwar gefreut, aber war meine eigene Entscheidung und insofern kann man das jetzt nicht mehr ändern. Ob das richtig war, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, du warst dann nicht mehr so häufig zu sehen, hast aber nachher die großen Musik-Events dort gemacht, ne?
Ja, das ist die Sache. Ich habe natürlich wahnsinnig schöne und tolle Sendungen gemacht, wie Peters Popshow, ja, Dortmund oder Westfalenhalle. Das vergisst man natürlich in seinem Leben nicht mehr. Und auch die Reisesendung, wo ich die halbe Welt gesehen habe, das ist für mich natürlich wahnsinnig interessant gewesen, keine Frage. Aber ich habe damals natürlich nicht dran gedacht, war alle 4 Wochen mal auf dem Bildschirm zu sein oder jede Woche in einer Sendung, die jeder guckt in einem gewissen Alter. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Und insofern ist die Frage, was aus mir geworden wäre, wenn ich es weitergemacht hätte. Vielleicht wäre ich heute, was weiß ich, beim WDR in der Late Night oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Also der WDR war damals ein sehr treuer und guter Sender, ist auch heute noch. Und insofern habe ich in deren Augen ihn ein bisschen verraten. Aber mein Gott, ja, ist halt so gewesen. Ist lange her.
Ja. So Kölner Treff hätte ich mir gut vorstellen können mit dir.
Disco-artig.
Was machst du denn heute so für Sachen? Wovon lebst du? Wie bestreitest du deinen Lebensunterhalt? Ja,
ich sitze gerade im Podcast hier heute Abend und erwarte gleich den Riesencheck dafür, ja, natürlich, keine Frage.
Das wird dich gut bezahlen, das ist ja, ja klar.
Ja, natürlich, sonst würde ich es ja nicht machen. Nee. Ja, ich habe in der Tat eine Zeit lang ja relativ wenig gemacht und jetzt ist es so, dass ich so viel mache wie selten zuvor tatsächlich. Also allein mein Sender 80s nimmt mich sehr in Beschlag, Gott sei Dank. Und dann gibt's ja noch Nebensender wie 80s Neo, wo eben auch Sachen vorgestellt werden, die man nicht so kennt von jungen Interpreten, die aber im Stil der 80er Musik machen. Also das alles muss ja erstmal produziert und moderiert werden. Dann habe ich relativ viel Veranstaltungen Kirchen in die 80er, diese Veranstaltung, die ist riesig groß natürlich. Ich weiß ja nicht.
Live, die ist unser Werbepartner, die größte 80er Jahre Party
der Welt. Ja,
wir gehen den Leuten hier schon seit 4 Monaten damit auf den Keks.
Ja.
Dass sie da unbedingt hin
müssen. Ja, aber das ist natürlich ein Trend, auch der mich sehr freut, beziehungsweise auch natürlich sehr arbeitsmäßig auslastet, dass diese Veranstaltungen unheimlich gut laufen. Und wir haben jetzt ein neues Projekt, das heißt 80s in Motion. Dirk Dutzke, ein DJ aus Ostdeutschland, hat die geniale Idee gehabt, diese Videos aus den 80ern, die ja wirklich zum Teil brillant sind, eben auch wirklich wieder brillant herzustellen, zu restaurieren und den Sound vor allem von der CD zu nehmen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Video und Audio in absoluter Top-Qualität. Und die Leute erleben so einen Abend, also wo sie tanzen können, wo sie hingucken können und wo ich ein bisschen was erzähle. Und das haben wir jetzt einmal gemacht, schon in Bonn, und das ist unheimlich gut angekommen. Ist eine kleine Sache, aber macht auch unheimlich Spaß, auch für mich, diese Videos mal wieder zu sehen. Man kann die ja, wenn man will, natürlich bei YouTube sehen, nur wer macht das schon? Ja. Und dann auch im kleinen Bildschirm, aber die mal wirklich richtig groß und dann in dieser Qualität zu sehen, das ist schon was Tolles. Also insofern geht mir die Arbeit nicht aus, ne. Ja, und solche Sachen passieren halt natürlich eine ganze Menge. Ich war auch auf einem Kreuzfahrtschiff tatsächlich und habe da auch ein bisschen mein Buch vorgestellt. Das erste Mal in meinem Leben, weil ich mit Kreuzfahrten eigentlich überhaupt nichts anfangen konnte. Aber das war ein sehr schönes Schiff, nämlich die Europa. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe Neufundland kennengelernt, Schottland, Kanada, Montreal. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, denn das ist ja eigentlich meine Passion. Also Reisen, neue Sachen kennenlernen, neue Länder kennenlernen, das mache ich unheimlich gerne. Und das ist so mein Hobby, kann man sagen, ja.
Ja, da sehe ich dich auch irgendwo in der Tradition von Florian Silbereisen. Neben ihm auf dem Kreuzfahrtschiff von Florian die Befehle entgegennehmen.
Nein, da möchte ich schon selber Captain. Also ich glaube, mit meinem Gesicht kann ich noch eher einen Captain darstellen als er, der ja doch ein bisschen...
machen Sie bitte die Rettungsboote klar.
Ja. Ich habe tatsächlich früher das Traumschiff öfter gesehen, einfach wegen der tollen Reiseziele da, nicht? Also das muss ich sagen. Aber langsam, artet es irgendwie ein bisschen aus, aber mehr möchte ich nicht dazu sagen.
Ja, es gibt ja auch deutlich bessere Filme, bei denen du mitgespielt hast. Allein 2 habe ich ja vorhin genannt. Wie kam das zu Verschwende deiner Jugend? Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja, da bin ich ja nur ganz kurz zu sehen. Ich habe einen sehr guten Freund, Marco Kreuzpeitner, der inzwischen Regisseur ist, der tolle Serien macht. Demnächst kommt eine ganz neue raus, mit Roland Emmerich zusammen produziert, aber das nur nebenbei. Und der hat damals natürlich alle Kontakte zur deutschen Filmwelt gehabt. Und so ist das eigentlich entstanden, dass ich da diesen Moderator spiele, der die Jungs da befragt als Band. Das ist lange her, war auch eine Mini-Rolle. Ich habe damals mal überlegt, ja, Schauspiel wäre ja eigentlich ganz schön. Aber ich habe dann auch gemerkt, das ist nichts für mich, weil das kann ich nicht so gut. Also allein die Texte auswendig lernen. Ich habe dann auch mal in irgendwelchen Serien mal mitgespielt, so Gastrollen, Marienhof und was es da gab, ich weiß gar nicht mehr. Und da hatte ich wirklich immer Angst, dass ich den Text nicht richtig sage. Mhm. Und weil ich bin ein Mensch, der einfach frei redet und auch wenn da mal ein paar Äs und ein paar Stocken drin sind, ist mir das lieber, als so vorgefertigt das zu machen. Und Charakterschauspieler wäre ich sicherlich nie geworden. Insofern war das eigentlich ein Ausflug, der Spaß gemacht hat, aber dann auch gut war.
Also bei Fraktus hast du das ja, hast ja einen rausgehauen. Also für unsere Zuhörer, Fraktus ist ja ein sehr schöner Film vom Studio Braun, in dem sie eine fiktive Techno-Band aus Deutschland aufbauen. Und du erzählst den Zuhörern ja, dass der Beat von New Order, von Blue Monday, eigentlich von Fraktus wäre. Und das ist,
Ja, da haben sehr viele Leute mitgemacht und das war ein großer Spaß eigentlich. Basiert ja auf einem glaube ich, englischen Format, dieser Film. Und es war natürlich so, als wenn das alles wirklich existiert hätte. Und ich glaube, einige haben es tatsächlich geglaubt. Also es war ein tolles Projekt auf jeden Fall.
Ich bin ein bisschen sauer auf dich, weil du eingeladen warst, wie ich hörte, zu Al Corley in Steakhouse und nicht dahin gegangen bist.
Ja, das stimmt, aber Al Corley, ja, mein Gott, das ist auch lange her. Ich weiß gar nicht, ob das ein Steakhouse, ich weiß gar nicht, was der da gemacht hat. Ja, irgendwas, was hatte er? Das stimmt, das ist richtig, aber das hat sich nie ergeben, weil ich einfach nicht mehr hingefahren bin, das stimmt. Aber das ist ja immer so, wie Künstler, die erzählen immer groß, dass sie einladen und diese machen und wenn man sie dann versucht anzurufen, ist der Manager dran, also alles nicht so einfach, wie man vielleicht denkt, also ich weiß es nicht.
Ach, ich glaube, Al Corley, der ist so lieb, der hätte den offenen Arm empfangen und du hättest das T-Bone Steak, hättest du da umsonst bekommen.
Ja, das wäre gut gewesen.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, was der heute macht, Al Corley. Weißt du das? Nee, ne?
Das weiß keiner. Nee. Ich habe auch keine Ahnung. Also ich bin tatsächlich ist das, ich finde die ersten beiden Alben von ihm, und das ist ja, da war ja Harold Faltermeier auch involviert in der ganzen Geschichte. Und das sind wirklich, da sind so viele tolle Lieder drauf. Ja. Und in Amerika hat das ja nie gezündet. Ja, es war wirklich also auf Deutschland eigentlich begrenzt. Ich glaube, in Italien ging noch ein bisschen was, aber der ist wirklich ein ganz, ganz toller Sänger und auch ein cooler Musiker. Dass das nicht zu keiner Karriere geführt hat, verstehe ich bis heute nicht, ehrlich.
Das stimmt, ja, das ist völlig richtig, ja.
Vielleicht war wirklich sein Problem, dass er als Schauspieler in der falschen Serie mitgespielt hat und viele Leute gedacht haben, das kann ja nichts sein. Also wenn er vielleicht einfach aus dem Nix gekommen wäre, hätte er vielleicht ein anderes. In den 80ern war ja Standing und cool sein, war ja extrem wichtig. Er war halt in der Serie nicht cool. Auch wenn die Musik, die selber, die war für sich betrachtet, war die super. Ja. Aber
fand ich auch.
Ja. Kein Problem, ja. Weil wenn du mal schaust, alleine auf dem ersten Album, da ist ja einmal Square Rooms, da ist Called Dresses und Over Me, also auch nur die Ballade auch noch. Das waren drei tolle Singles aus einem Album.
Du bist ja richtiger Fan, Mensch, da wäre ich jetzt gar nicht so aus dem Stegreif drauf gekommen. War ja Wahnsinn.
Also, Hammer. Also, Al Corley ist wichtig. Und was ich dir auch nicht verzeihe, ist, dass du mit Philipp Boa in, wo hast du ein Interview gemacht? Irgendwo in Miami?
Florida, ja.
Ist er wirklich so ein Arschloch?
Das habe ich nicht gesagt, um Gottes Willen. Wo kommst du denn darauf?
Nein. Er wird ja live immer als Arschloch oder wurde.
Lange vorbei.
Ich habe immer gehört. Von Menschen, da sind Menschen auf Philipp Boa Konzerte gegangen, um ihn als Arschloch zu beschimpfen.
Was? Das wusste ich gar nicht.
Tatsächlich, da waren immer Chöre. Also Arschloch.
Nee, also das kann ich nicht so bestätigen. Ich bin allerdings auch nicht sehr warm mit ihm geworden, muss ich ehrlich sagen. Er war irgendwie komisch. So, also anders kann ich es gar nicht bezeichnen, weder negativ noch positiv. Also ich habe keine bleibenden Erinnerungen, außer ich habe noch ein Foto, wo er eben diesen Affen da im Arm hält und ich mit ihm rede. Aber sonst kann ich dazu nichts sagen, also weder positiv noch negativ, keine Erinnerung, weiß ich nicht mehr.
Euch doch mal bestimmt was zu erzählen gehabt. Ihr wart ja
bei
Dortmunder. Alleine da hätte man ja schon mal einklinken können. Aber ich glaube, er ist auch der ist nicht kompatibel mit anderen Menschen.
Ich habe keine Ahnung. Also mit Sascha zum Beispiel habe ich mich tausendmal besser verstanden, nicht in der Sendung, aber so, als ich ihn mal getroffen habe, das ist so gleich ein Kontakt gewesen. Aber bei Philipp Bohr, der war irgendwie, weiß ich nicht, der war so komisch, wie gesagt, komisch.
Ja, ich war immer großer Fan von ihm auch und war auch immer auf den Konzerten und habe aber nie verstanden, warum das sich so entwickelt hatte, dass er immer angefeindet wurde von seinen Fans. Das war einfach so.
Ja, das wusste ich gar nicht. Also das keine Ahnung.
Und irgendwann hat er dann auch die Faxen dicke gehabt und hat gesagt, es war jetzt ein paar Jahre gut so, aber wenn er jetzt nochmal Arschloch ruft, dann ist das Konzert vorbei und dann war auch vorbei. Dann waren alle Konzerte, waren dann nicht mehr.
Gibt er denn jetzt noch Konzerte? Ich weiß es gar nicht. Macht er noch was? Ja.
Wir haben festgestellt, dass er tatsächlich letztes Jahr, glaube ich, Jahr, hat er noch eine neue EP gemacht.
Ja,
die richtige. Ich habe aber auch nicht mehr mitbekommen. Also,
Okay. Aber er ist noch aktiv. Also Philipp, falls du das zufällig hörst, wir würden dich schon nochmal gerne im Podcast haben. Bisher hat es nicht geklappt und dann können wir das nochmal klären.
Ja, da können wir auch mal sehen, ob er wirklich komisch ist. Oder vielleicht ist er einfach nur komisch im positiven Sinne. Weiß man ja alles nicht. Ne? Also ich jedenfalls habe keine negativen Erinnerungen an ihn, absolut nicht.
Ja, also Philipp, du bist hier herzlich willkommen. Ich glaube, Andreas heißt er wirklich in echt. Ja, du bist hier herzlich willkommen. Wir empfangen dich mit offenen Armen und die Arschlochchöre machen wir dann hier aus dem Hintergrund.
Sehr schön.
Ja, wo sind wir jetzt, wo waren wir jetzt stehen geblieben bei Philipp Bohr?
In Miami, ja genau.
Peter, du musst mir dringend noch mal was dazu erzählen, zu der Podcast-Geschichte, die du gemacht hast. Es geht um einen Hit. Du erzählst die Geschichte eines Hits. Ist das noch aktuell? Wird das noch fortgeführt?
Ja.
Gibt es neue Teile? Das fand ich so interessant und so spannend. Das werden wir auf jeden Fall auch noch mal in den Podcast-Shownotes.
Kann ich dir tatsächlich auch einen Termin geben? Denn das hängt mit dem 80s-80s-Sender zusammen. Also das ist der Podcast von denen. Und ich mache da immer weiter. Und das sind wirklich interessante Geschichten, die wir da zusammen recherchieren, Redaktion und ich. Und einige sind nicht so interessant, aber die meisten sind wirklich toll. Und wir haben das ja schon einmal live gemacht in Kiel bei der Kieler Woche. Und das ist unheimlich gut angekommen mit Band tatsächlich auch, die dann einzelne Passagen gespielt haben die sozusagen die rudimentären Geschichten des Hits. Und deswegen machen wir das auch nochmal in Köln im Gloria. Zumindest ist es so geplant. Ich glaube am 25. Mai, aber ich schicke euch das nochmal, dann könnt ihr das noch machen. Cool. Das wird also live gemacht, aber natürlich gibt's das als Podcast auch. Insofern, das läuft auch unheimlich gut. Und das war lustig. Ich habe vor Weihnachten einen Brief bekommen von einer Dame aus Hamburg und die hat geschrieben, mein 9-jähriger Sohn ist der größte Fan dieser Postcard, dieser Pop-Stories und das habe ich nicht glauben wollen. Sie hat ein Foto geschickt, wie er tatsächlich das Ganze hört und dann auch noch mein Buch in der Hand hat. Dachte ich, das ist sicherlich der jüngste Fan, den ich überhaupt habe und von daher, also ich weiß, dass das sehr, sehr gut ankommt und mir macht es auch unheimlich Spaß, da so ein bisschen zu recherchieren, weil das ist manchmal wirklich toll, was dabei rauskommt. Also Aha zum Beispiel, wie der Hit, der erste Hit Take on Me zustande kam, welche Umwege das alles gegangen ist. Und ihr wisst das natürlich als Fachleute, aber viele wussten das nicht. Und das habe ich auch auf dem Kreuzfahrtschiff auf der Europa, habe ich da auch einen Abend mit bestritten mit diesen Geschichten. Und die Leute sagen, Wahnsinn, das wussten wir alles nicht, wirklich hochinteressant. Und insofern, schöne Sache.
Finde ich auch mega. Also solltest du dringend fortführen da diese Serie. Also da, und ich glaube, das Potenzial ist unerschöpflich. Ne? Also es gibt so viele Geschichten.
Ja, absolut.
Also wenn ihr einen Podcast außer unseren hören wollt, dann den.
alle anderen werden demnächst abgedreht.
Ja, der von Steve Blame ist auch noch gut.
Ja, ich höre ja gar nicht so viel Podcasts. Also ich weiß gar nicht, wann die Leute das alle machen. Wahrscheinlich beim Joggen oder so, ne? Ist das am besten.
Beim Joggen, beim Geschirrspülen, beim Aufräumen, beim Putzen
und beim Stau.
Ja, das ist klar, ja. Ich habe kein Auto, da kann ich nicht im Stau stehen. Aber
ich auch nicht, ja.
Aber das stimmt, das werde ich mir mal merken und dann werde ich das auch mal tun und vor allem euren auch viel öfter hören, nachdem ihr so nett seid und so sympathisch.
Jedenfalls. Ja, das täuscht.
Ich weiß, ihr seid wie die Bildzeitung, ihr schneidet dann alles so zusammen, dass es völlig anders klingt als vorher.
Wir schneiden jetzt schon zusammen. Dieter Bohlen hat gesagt, ihr seid alle Scheiße oder irgendwie sowas.
Genau. Disco 80.
Ich finde, Peter, du solltest auf jeden Fall auch noch mal was kurz zu der Kinderlachen-Geschichte erzählen, die du ja schon lange Gutachter da begleitest.
Genau. Über Dortmund haben wir ja vorhin schon gesprochen und mit Dortmund verbindet mich natürlich vor allem die Kinderhilfsorganisation Kinderlachen. Christian Vosseler, Marc Preine, die haben das Ganze gegründet in Dortmund. Inzwischen sind die ja in ganz Deutschland eigentlich unterwegs. Und die wollten damals tatsächlich Peters Popshow in der Westfalenhalle nochmal neu machen, so als karitative Veranstaltung für Kinderlachen. Und deswegen ist der Kontakt zustande gekommen. Und ich war mit Hilfsorganisationen gut. Jeder spendet mal irgendwas, aber von den beiden war ich wirklich sehr begeistert, weil die wirklich so gut wie kein Bürokram irgendwie zu finanzieren haben, sondern wirklich alles selber machen auf einfachstem Niveau, was Bürokratie betrifft. Und ich habe mit denen eine ganze Menge unternommen, war auch immer dabei, wenn irgendwas zu tun sei, wenn sie irgendeinen halbwegs Prominenten wie mich da brauchten, dann bin ich zur Stelle gewesen und tue das auch heute noch. Und jedes Jahr gibt's ja die große Gala in der Dortmunder Westfalenhalle. Und die läuft unheimlich gut mit Versteigerung von Kunstwerken. Und Christian fährt dann auch in der Weltgeschichte rum und lässt sich irgendwie besondere Dinge signieren von Künstlern, die dann eben versteigert werden. Also ist er wahnsinnig akribisch und auch vor allem ehrlich. Und das kann man ja spüren. Und das spüre ich bei den beiden, dass das alles ehrlich gemeint ist für Kinder, vor allem in Deutschland. Denn ich wusste das ja vorher auch nicht. Es gibt wirklich ganz viele Kinder in Deutschland, denen geht's einfach sehr schlecht. Und die haben nicht das, was man glaubt, was sie haben könnten. Und dafür ist diese Hilfsorganisation natürlich wirklich ideal. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich da bin.
Super, danke. Ich bin ja auch in den Shownotes dazu, dann, um euch das mal genauer anschauen zu können. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für unsere Lügen und Wahrheiten aufzulösen.
Aha.
Ich rekapituliere nochmal. Du hast Whitney Houston falsch angesagt.
Ja.
Du hast da alle deine Vinyls verkauft und das dritte habe ich schon wieder vergessen. Wie immer, ich vergesse immer eine.
Ach, Dieter Bohlen, hast du das Mikro aus der Hand genommen. Genau.
Ja. Also ich tippe mal, also nachdem du Dieter Bohlen das Mikro aus der Hand genommen hast, das glaube ich, dass du so Musik interessiert bist und deine Vinyl verkauft hast, glaube ich eher nicht. Und dass man mal jemanden falsch ansagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Was meinst du, Christian?
Ich habe ja seine Biografie gehört und das mit Whitney Houston stimmt, das mit Dieter Bohlen stimmt, glaube ich, auch. Und ich glaube, er würde seine Schallplatten nicht verkaufen. Nein.
Ja, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, ist das natürlich alles ein bisschen einfacher. Das stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, ich habe die Vinyls nicht alle verkauft. Ich habe ein paar abgegeben tatsächlich, aber verkauft habe ich sie nicht. Insofern habt ihr völlig recht. Ich habe tatsächlich Dieter Bohlen das Mikro aus der Hand genommen. Da hat er aber auch nicht krumm genommen, weil er hat dann wirklich erzählt, ja, wir sind dann da und da unterwegs und dann mache ich noch dies, dann mache ich noch den. Und ich habe gesagt, ja, jetzt reicht's aber. Und habe ihm wirklich das Mikro weggenommen. Stimmt. Und Whitney Houston war damals tatsächlich in der Aufregung ein Versehen, weil ich mir überlegt hatte, was sagst du denn? Und von wegen Cousine Whitney, Dion Warwick. Und der Name war so im Kopf, dass ich dann in der Live-Sendung tatsächlich gesagt haben, hier ist sie nun, Dion. Aber bevor ich das aussprechen konnte, habe ich es natürlich gemerkt, sie hat gelacht und insofern war das okay und kein großer Fauxpas. Aber apropos Plattensammlung, also falls ihr eine CD-Sammlung braucht, da habe ich noch jede Menge. Die will ich irgendwann mal loswerden, weil ich habe nicht mehr so viel Platz. Aber CDs will ja heute keiner. Ne?
Ja, genau.
Schlecht.
Von den Bands, die wir haben, wo eine Vinyl draußen ist, verkaufst du mehr von der Vinyl als von der
CD. Ich habe ja auch noch alle Vinyl-Singles dieser gesamten Hits eigentlich, so 80er bis in die 90er. Und da dachte ich auch, ja, die werde ich nie wieder spielen wahrscheinlich. Ich hatte mal eine Musikbox, wo ich die drin hatte, aber das ist lange her. Und jetzt stehen die da alle und ich kann das einfach nicht übers Herz bringen, die irgendwie wegzuschmeißen oder was, weil wenn ich dann darauf gucke, da ist dann Falco mit Junge Römer, der Kommissar, das Original als Vinyl-Single. Ja. Und ich glaube, ich muss sie irgendwie einlagern. Ich kann sie nicht weggeben. Das bringe ich nicht übers Herz.
Naja, hoffentlich musst du nicht mehr umziehen.
Ja doch, das muss ich sogar bald mal. Ja.
Spätestens dann wirst du es im Rücken merken.
Ja, ich weiß. Aber es gibt so gewisse Sachen irgendwie. Ich weiß, ein Freund von mir sagt auch, alles raus, alles weg, braucht kein Mensch mehr. Wir haben ja schließlich genug Möglichkeiten zu streamen und so weiter. Stimmt alles. Aber da bin ich so ein bisschen konservativ. Auch Bücher werde ich sehr viel ausmisten, aber nicht alle weggeben, denn ich lese unheimlich gerne. Und da gibt es so gewisse Bücher, die haben einfach eine Aura sozusagen, und da kann mir der schönste Bildschirm das nicht ersetzen.
Das ist so, und auch gerade, also alleine schon eine Vinyl aufzulegen und die dann anzuhören und die Wärme, die die auch ausstrahlt, ist halt schon was völlig anderes, als jetzt einen Song auf Spotify mal eben anzuhören.
Ja, klar, mache ich auch im Auto gerne mal.
Ja, bei deinem Luxusgefährt wahrscheinlich springt da die Nadel nie, weil das natürlich sehr gut gepolstert ist. Ist schon klar, ja, ja.
Genau, oder auf der Autobahn, ne, an jeder Schwelle.
Ja.
Vorne auf dem Armaturenbrett habe ich hier so einen Schallplattenspieler.
Ja, ja, klar.
Wie so ein Tangential habe ich den.
Ja, genau. Ich habe auch noch einen Beta-Videorekorder, der muss ich auch mal überlegen, was ich mit dem mache, weil Kassetten habe ich. Ja, ich habe meine ganzen Sendungen von damals tatsächlich auf, damals gab es ja von Sony das Betamax-Format, Konkurrenz zu VHS, und die habe ich alle noch, aber irgendwie muss ich wahrscheinlich mal Türstrich ziehen.
Dann komme ich mal bei dir in Brüssel vorbei, da kann ich meine Pornos hin.
Die gab's aber mehr auf VHS, du. Da bist du jetzt, hast dich verraten. Da gab's, glaube ich, nix auf Betamax. Nee.
Das kann ja der immer die ganzen Nackt- und Zerhackteile überspielen.
Das ist ja der Grund, warum VHS sich gegenüber Betamax durchgesetzt
hat. Da hast du völlig recht, ja. Weil das weißt du, das stimmt tatsächlich. Ja. Also es ist wirklich mit ein Grund. Ja, ich habe ja diese schöne Sendung da bei Kabel 1 Geheimnisse der 80er, und da war das ja tatsächlich eine Frage, und die Auflösung war in der Tat tatsächlich das, genau. Ja.
Weil Betamax war eigentlich besser, ne?
Ja, das ja, natürlich war es viel besser.
Nicht mit VHS gesprochen.
Das stimmt. Ja. Aber Sony war sehr arrogant und wollte und glaubte, dass es, weil es besser ist, sich durchsetzen würde. Hat leider nicht geklappt. Na gut.
Ja. Peter, es war ein Fest mit dir.
Ja.
War uns ein Fest mit dir.
Für mich auch. War sehr, sehr lustig und sehr, sehr schön. Wir können auch noch stundenlang weitermachen, aber irgendwann müssen wir aufhören. Aber vielleicht ein andermal nochmal über andere Themen.
Ja, gerne.
Da sind wir sofort dabei. Und vielleicht haben wir ja auch die Gelegenheit und sehen uns tatsächlich face-to-face am 23.03. auf Schalke. Wir sind ja auch da.
Also da, ja,
und, prima. Genau, wir haben da einen Stand für unseren Podcast.
Ja.
Und dann schauen wir mal, ob wir uns da zufällig über den Weg laufen.
Ja.
Und genau, ja, mit in der Ansage platzt man dann rein.
Hallo. Ach, du hast gesagt. Ja.
Hallo, wir wollten noch was
Ja, da sehen wir mal. Ja, ich bin selber gespannt, wie das Ganze abgehen wird. Das ist wirklich ja riesig, riesig groß. Und mal gucken. Aber wird schon. Ich hoffe, der Sound ist gut, weil letztes Mal war da ein bisschen schwierig, weil so ein Stadion zu beschallen ist nicht so ganz einfach. Und das merkt man ja auf der Bühne nicht. Auch wenn ich da moderiere, weiß ich ja nicht, ob die oben, links, hinten auch wirklich gut alles verstehen. Aber ich hoffe, dass das so sein wird, denn das fällt ja dann letztlich auf mich zurück. Ich bin ja nicht der Veranstalter, aber trotzdem ist es nicht schön, wenn du auf einmal was redest und du merkst, die Leute verstehen es nicht. Und das wäre nicht gut. Aber ich bin guter Hoffnung, dass das diesmal alles gut klappt, und freue mich wahnsinnig auf den Termin auf Schalke. Zum ersten Mal bin ich dann da, wenn auch ohne Fußball.
da hast du auch nichts verpasst.
So, Christian, weißt du denn, was die allererste Tour war, die auf allen Kontinenten der Erde stattgefunden hat?
Nein, ich habe wie immer keinen blassen Schimmer.
Ja, dann löse ich das mal auf. Die allererste Tour, die auf allen Kontinenten stattgefunden hat, war jene von Metallica im Jahr 2013. Die hieß Summer Tour, und sie spielten selbst in der Antarktis vor 120 Forschern und Preisträgern eines Gewinnspiels. Wenn ihr auch Teil von einem Weltrekord sein sollt, dann ist es etwas zu spät, für an dieser Tour 2013 mit Metallica teilzunehmen, aber ihr habt die Chance, mit uns an einem Weltrekord teilzunehmen, und zwar an der größten 80er-Jahre-Party der Welt am 23. März 2024 auf Schalke. Bist du auch da, Christian?
Ich bin auch da, obwohl ich ganz kurz überlegt habe, ob ich vielleicht nicht doch zur Antarktis fahre, aber um Metallica zu sehen. Aber wie du sagst, sind die ja nicht da, deswegen bin ich auch auf Schalke. Und dort gibt's einige Sachen zu sehen. Zum Beispiel gibt's da Boy George von Culture Club. Es gibt Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood. Es gibt ABC, Alphaville, Cutting Crew, Gazebo, Paul Young, Samantha Fox, Sandra, Tom Hadley von Spandau Ballet Und dann gibt es noch einige andere Sachen wie das Berlin Show Orchester. Und die ganze Geschichte wird moderiert von Peter Illmann. Ja, wir sehen uns dann, würde ich sagen, vor Ort in Gelsenkirchen.
Genau. Ich glaube, von dem habe ich auch schon mal was gehört, Peter Illmann, oder?
Oh ja, da hast du auf jeden Fall schon mal was von gehört, und zwar in unserem Podcast.
Sehr gut. Ja, übrigens Tony Hadley, nicht Tom Hadley, ne?
Tony Hadley.
Ja, genau.
Ne? Ja, Tony Hadley.
Genau, ja. Gut, also wir sehen uns dort. Wenn ihr noch Tickets holen wollt, müsst ihr euch ganz, 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 ganz doll beeilen, weil es gibt nur noch ganz wenige Tickets. Ja, kommt vorbei am 23.03. Es lohnt sich auf alle Fälle. Wir werden ja alle nicht jünger, ne? Ihr auch nicht. Diesmal könnt ihr das noch erleben. Wer weiß, ob das nochmal so weit kommt.
Hast du die Veranstaltung in Düsseldorf damals auch gemacht?
Ja. Genau. Und da gab es ja so ein bisschen Soundprobleme, deswegen habe ich das erwähnt. Und das habe ich eben nicht gemerkt. Das war aber auch nur in den oberen Rängen. Und es war nur so ein komisches Geraunen. Ich dachte, was ist denn da los und so weiter. Und hinterher habe ich dann erfahren, dass da soundmäßig nicht alles ganz optimal war. Und da waren die Leute berechtigterweise natürlich sauer. Und ich hoffe, diesmal klappt alles.
Ja, ist trotzdem scheiße. Also unnötig sowas eigentlich.
Ja. Wir hatten zeitgleich an dem Tag zufällig ein Konzert in Bochum, und da, das war etwas rar besucht, sage ich mal.
Der Veranstalter hat noch angeboten, das Konzert zu verschieben. Und wir hatten Drecksäcke, haben natürlich gesagt, ach Quatsch.
Ach so, ich dachte, die große Veranstaltung sollte. Okay.
Das hatte ich auch so verstanden.
Ja, ne, das wäre doch.
Ja, und wir haben schön im Bahnhof Langendreher gestanden, irgendwie mit ein paar Leuten da. Unglaublich,
verschämt schön, ja. Aber bei uns war der Sound gut, das kann ich zumindest eben auf Schalke. Ich gehe mal davon aus, mal die lernen da draußen.
Ja, da bin ich auch sicher, das kann sich ja auch keiner leisten, dass das nochmal so ist.
Das wird schon gut werden, ja.
Genau.
Und diese 80s in Motion, habe ich das richtig gelesen, dass ihr irgendwann in Düsseldorf seid auch?
Nee, in Düsseldorf haben wir genau aus den Gründen, die du gerade sagst, tatsächlich werden wir wo schon wahrscheinlich nicht machen, weil das alles ganz eng natürlich an dem Gelsenkirchen-Termin liegt.
Ja.
Und das werden wir verspätet nachholen, weil das einfach zu dicht ist. Weil ich meine, irgendwie denken die Leute sich ja auch, ja, jetzt haben wir dann die große Veranstaltung, dann gehen wir zu der kleinen nicht. Und insofern, ehrlich gesagt, haben wir es auf den Herbst dann verschoben, und Düsseldorf wird nicht stattfinden, aber ein paar andere Termine haben wir auf jeden Fall.
Okay. Müssen wir mal gucken.
Die schicke ich euch.
Aber danke, dass du dabei warst.
Danke euch, war ein schöner Abend. Noch schöner wäre es, wenn wir alle zusammen irgendwie in der Kneipe säßen, aber das können wir auch nochmal irgendwann machen.
Genau, das können wir auch noch machen.
Bei 80er Musik, ja.
Wir bitten darum.
Absolut. Dann habt einen schönen Abend. Grüße in die Schweiz. Ja. Tschüss.
Danke.
Ciao. Bis dann. Ciao.